Ach so.
Deutsche kommen in Gesprächen gern rasch zur Sache. In vielen Ländern der Welt gilt eine so direkte Kommunikation jedoch als unhöflich. Tja, herzlich willkommen zu Ach so, dem Podcast für mehr interkulturelles Verständnis, Impulse für das Schulleben. Diese Unterschiede wollen wir heute aufschlüsseln und Lösungsansätze bieten. Wir, das sind wie immer Eylem Emir, Türkin mit arabischen Wurzeln, langjährige Stadtteilmutter, Erzieherin und interkulturelle Trainerin, und Heidemarie Brosche. Die beiden haben sich an der Augsburger Schillerschule kennengelernt und tauschen sich seither intensiv aus. Heidemarie ist seit 1977 Mittelschullehrerin und Fachautorin im Bildungsbereich. Und ich bin auch dabei, Marion Buckluger, Journalistin und examinierte Grundschullehrerin. Eylem, haben Sie zum Thema schnell auf den Punkt ein Beispiel für uns?
Allerdings, da hätte ich viele Beispiele, aber eines möchte ich herausgreifen. Im Kindergarten war ein Lesefest geplant und die Frauen aus meiner Stadtteilmüttergruppe wurden von der deutschen Leiterin gebeten, Lesezeichen in Form von Lesewürmchen zu stricken. Die Leiterin zeigte genau, wie diese aussehen sollten. Und am Tag darauf erschien eine türkische Mutter, die nicht so gut Deutsch konnte, mit mehreren gestrickten Lesezeichen. Und eines davon war wirklich ein Lesewürmchen und die anderen waren so verschiedene Blumen in unterschiedlichen Farben. Alle sehr schön gestrickt. Und sie wollte der Leiterin diese Muster als weitere Ideen anbieten und bat mich darum, als Übersetzerin zur Verfügung zu stehen. Und da sagte die Leiterin ganz sachlich, nein, das mit den Blumen geht nicht, die müssen alle gleich sein. Wir haben uns ja auf Lesewürmchen festgelegt. Und dann begann sie in sehr wertschätzender Art, die anderen Modelle zu loben und sich zu erkundigen, wo die Mutter das gelernt hat und wie sie das so schnell hinbekommen hat und so weiter.
Aber Eylem, das klingt doch schön. Wo lag dann das Problem?
Ja, ich habe ganz genau beobachten können, ab dem Moment, wo die Leiterin ihr Nein ganz am Anfang klar ausgesprochen hatte, kam bei der Mutter nichts mehr an. Kein Lob, kein Interesse. Sie hörte nicht mehr zu und weinte fast, als sie wenig später neben mir den Kindergarten verließ. Da sagte sie dann, das macht man doch nicht, wie unfreundlich diese Frau zu mir war, sie hasst mich. Vielleicht, weil ich ein Kopftuch trage. Ich habe natürlich vehement verneint und erklärt, dass die Menschen in Deutschland ganz anders miteinander reden als in der Türkei und dass die Worte der Leiterin sehr freundlich gemeint waren. Über eine halbe Stunde habe ich mich bemüht, die Mutter zu beruhigen und zu überzeugen. Ich habe ihr erklärt, dass sie hier aufeinander gestoßen sind, der in Deutschland so übliche direkte Kommunikationsstil und der indirekte Kommunikationsstil, der für viele Migranten der gewohnte ist, bis sie endlich gesagt hat, dann hasst sie mich doch nicht.
Das verlief natürlich unglücklich. Wie hätte das denn besser laufen können?
Ja, zunächst möchte ich sagen, dass es in meinen Augen nicht besser laufen könnte. Die Mama hat ihre Erfahrung gemacht und dadurch auch gelernt. Aber als Beispiel, für die Mutter wäre es in Ordnung und verständlich gewesen, wenn die Leiterin sich dem Nein langsam genähert und damit begonnen hätte, wie schön die Lesezeichen waren. Wie zum Beispiel, auch noch Blumen und so schöne Farben. Wo haben Sie das dann gelernt? Wie haben Sie das so schnell geschafft? Die würde ich so gerne nehmen, aber die müssen einheitlich sein. Wir brauchen leider lauter gleiche Lesezeichen, damit die Kinder nicht denken, es ist ungerecht. So hätte die Leiterin Vertrauen aufgebaut und die Mutter hätte das Nein ohne Probleme akzeptieren können. Und sie könnte auch das Lob annehmen. Die Leiterin hätte dann sogar nicht mehr Nein zu sagen brauchen, weil es für die Mutter schon ein deutliches Nein gewesen wäre. Doch stattdessen hat die Mutter die erste ablehnende Äußerung der Leiterin nicht sachlich, sondern persönlich genommen. und stieß auf der Suche nach einem Grund für die vermeintliche Ablehnung auf das Kopftuch.
Oh, ich glaube, das sind meine Kolleginnen und Kollegen und auch ich selbst schon öfter mal gewaltig in den Fettnapf getreten, ohne es zu wollen.
Wie haben Sie das erlebt, Elim? Und wie erleben Sie es jetzt?
Ja, nach gut 20 Jahren in Deutschland kenne ich das Problem natürlich. Inzwischen bin ich es gewohnt, unterschiedlich zu kommunizieren. Ich kann das mal anhand eines Beispiels vormachen. Ich habe zum Beispiel meinen Kindern eine kleine Fahrradtour versprochen, bemerke aber erst spät, dass mein eigenes Fahrrad einen Platten hat, den ich nicht reparieren kann. Also möchte ich eine Freundin bitten, mir ihr Fahrrad für den Tag zu leihen. Das ist mein erstes Beispiel für die indirekte Kommunikation. Ich rufe meine Freundin Hülya an. Sie ist wie ich Türkin mit arabischen Wurzeln, aber in Deutschland aufgewachsen. So läuft das dann. Hülya, merhaba, wie geht es dir? Mir geht's auch gut, danke. Wie geht's deiner Mutter? Ist sie da oder schon unten? Wie geht's deinen Kindern? Und was machst du so? Wie läuft's? Und was machst du heute? Ach, obwohl das Wetter so schön ist, geht ihr nicht raus? Ach, meine Kinder wollen unbedingt rausgehen. Gerade hole ich die Räder raus und was sehe ich da? Mein Fahrrad hat einen Platten. Und bis Mehmet nach Hause kommt und das richtet, ist es zu spät. Deshalb wollte ich dich fragen, kannst du mir dein Fahrrad ausleihen? Jetzt kommt mein zweites Beispiel für die direkte Kommunikation. Und da rufe ich meine deutschen Freundin Tanja an. Und da läuft es etwas anders. Ich sage, ja, hallo Tanja, grüß dich. Du, ich hätte eine Frage, könntest du mir dein Fahrrad ausleihen? Ja, weißt du, die Kinder wollen unbedingt raus und mein Fahrrad hat einen Platten und bis Mehmet nach Hause kommt und.
Also, bei dem indirekten Kommunikationsstil wird erst einmal viel drumherum geredet, sozusagen Smalltalk gemacht und dann erst der Punkt genannt. Beim direkten Kommunikationsstil kommt man gleich auf den Punkt, zum Sachverhalt. Dann erst kommt das drumherum, der Smalltalk. Wir sollten noch mal ganz konkret auf den indirekten Kommunikationsstil eingehen. Was steckt eigentlich genau dahinter?
Ja, es geht hier in erster Linie um Beziehungsaufbau und Vertrauen. Ich will meine Freundin Hülya nicht in Verlegenheit bringen. Ich weiß, dass Hülya mir keinen Gesichtsverlust in Form eines Neins zumuten würde. Würde sie ihr Rat also selbst brauchen, wäre es wahrscheinlich, dass sie ihre Pläne für mich sofort ändern würde. Denn sie hat gelernt, Nein sagen ist schlecht, ja, unsozial. Und deshalb will ich wiederum erst sicher gehen, ob Hülya ihr Fahrrad selbst braucht oder nicht. Ich weiß schon, wer der direkten Kommunikationsstil gewohnt ist, dem scheint es, als reden wir hier um den heißen Brei herum. Übrigens finden es meine eigenen Kinder mittlerweile sehr anstrengend mit dem indirekten Kommunikationsstil. Es geht aber nicht nur über das Warten auf die nächste Generation. Auch bei Menschen, die selbst hierher gekommen sind, kann langsam eine Änderung stattfinden. Durch die Vorbildfunktion, durch die gemachten Erfahrungen und über Weiterbildung.
Heidi, haben Sie das mit dem heißen Brei auch schon gedacht?
Ja, wirklich schon oft. Denn bei uns baut die Kommunikation einfach auf einem ganz anderen Übereinkommen auf. Wir hier sagen uns meist offen, was wir meinen und möchten. Dafür sind wir uns überhaupt nicht böse. Im Gegenteil, ich finde, wir empfinden es als besondere Qualität einer Beziehung, dass man sich gegenseitig jederzeit die Wahrheit offen sagen kann und somit immer weiß, woran man beim anderen ist.
Wichtig sind uns ja Impulse. Was können also Lehrkräfte hier konkret mitnehmen?
Ich denke, wir sollten die beiden Kommunikationsstile nicht bewerten, also nicht unseren als den alleine richtigen hinstellen. Aber über eines müssen wir uns klar sein, wenn die beiden Gesprächstraditionen aufeinandertreffen, kommt es leicht zu Problemen. Ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, dass Eltern mit Wurzeln in anderen Ländern irritiert von unserer Direktheit sind, sich auch unsicher und unwohl fühlen und auf Abstand gehen. Vielleicht nehmen sie uns Lehrkräfte sogar als unfreundlich wahr, denn für sie ist es offensichtlich nicht nur wichtig, was gesagt wird, sondern vor allem, wie es gesagt wird. Und umgekehrt gibt es natürlich auch Konfliktpotenzial. dass wir Lehrkräfte einfach nicht verstehen, was die Eltern uns mitteilen wollen, weil diese nicht auf den Punkt kommen, obwohl es doch um etwas Wichtiges für ihr Kind geht.
Aber wie sollten Lehrkräfte denn mit diesem Konfliktpotenzial umgehen?
Ich denke, wenn wir Lehrkräfte über die Unterschiedlichkeit der Kommunikationsstile Bescheid wissen, können wir Äußerungen im indirekten Kommunikationsstil besser einordnen. Und vielleicht können wir uns, gerade wenn wir es mit Eltern zu tun haben, die noch nicht lange in Deutschland leben, ein bisschen wenigstens bemühen, nicht ganz so direkt zu sein. Aber natürlich sollen wir uns nicht von unserem Kommunikationsstil verabschieden. Das wäre ja gar nicht mehr echt. Oder wie siehst du das, Elem?
Nein, auf keinen Fall. Wenn ich jetzt plötzlich bei den Deutschen den indirekten Kommunikationsstil erleben würde, würde mich das echt irritieren. Ich würde mich total verunsichert fühlen. Ich denke, es kann deutschen Lehrkräften eine gewisse Gelassenheit geben, wenn sie einfach über die unterschiedlichen Stile Bescheid wissen.
Elem, hilft uns hier eigentlich die Kommunikationstheorie?
Allerdings. Laut dem Psychologen Friedemann Schulz von Thun läuft Kommunikation immer auf 4 Ebenen ab. Die Sachebene, Selbstoffenbarungsebene, Beziehungsebene und Appellebene. Und weil der Empfänger in diesem Modell quasi mit 4 unterschiedlichen Ohren hört, was der Sender auf 4 unterschiedlichen Ebenen mitgeteilt hat, wird das Modell auch 4-Ohren-Modell genannt.
Heidi, ganz ehrlich, hilft Ihnen das jetzt eigentlich?
Ich versuche jetzt mal einfach, das auf die Schule anzuwenden. Ich stelle mir also eine Situation vor, in der die Lehrkraft zu einer Mutter sagt, ihr Kind kann noch nicht lesen. Dann meint sie auf der Sachebene, ihr Kind kann noch nicht lesen. Auf der Selbstoffenbarungsebene meint sie, das ist Stress für mich. Alle meine Schüler sollten inzwischen lesen können. Auf der Beziehungsebene meint sie, sie sind dafür zuständig, dass ihr Kind besser lesen lernt. Und auf der Appellebene, üben Sie bitte mit Ihrem Kind. Wenn die Mutter aber zum Beispiel aus dem arabischen Land kommt und vor allem, wenn sie noch neu in Deutschland ist, läuft es wahrscheinlich etwas anders ab, so wie wir das gerade gelernt haben. Also dann versteht sie vielleicht mit dem Sachohr, mein Kind kann noch nicht lesen. Mit dem Selbstoffenbarungsohr, die Lehrkraft ist mit meinem Kind unzufrieden. Mit dem Beziehungsohr, sie sind keine gute Mutter und ihr Kind ist faul. Und mit dem Appellohr, sie müssen ihrem Kind das Lesen beibringen. Sehe ich das richtig, Ele?
Ja, ganz richtig. Diese Mutter könnte nun denken, die Lehrkraft findet, dass mein Kind dumm ist und dass ich schuld daran bin, wie schlecht mein Kind liest. Und dabei ist es doch ihre Aufgabe, meinem Kind das beizubringen. Bestimmt mag sie uns nicht, weil wir Ausländer sind oder sie ist keine gute Lehrerin. Und das hatten wir ja schon im Podcast 3, bin ich die Lehrerin.
Ja. Was Menschen durch Mimik und Gestik aussagen, durch Körpersprache und die sogenannte Proxemik, also durch die Distanz, die wir zu anderen halten oder eben nicht, all das ist in hohem Maße kulturabhängig. Kulturen, bei denen der indirekte Kommunikationsstil vorherrscht, siehe unser letzter Podcast 8, vermitteln üblicherweise besonders viele Botschaften nonverbal. In Ländern wie Deutschland hingegen, wo die Leute sehr direkt kommunizieren, sind körperliche Signale meist viel weniger ausgeprägt und daher für Neuangekommene schwer zu verstehen und leicht zu übersehen. Elem, können Sie uns das anhand von Beispielen erklären?
Naja, für eine gelingende Kommunikation brauchen Menschen erstmal eine gemeinsame Sprache. Und genau die fehlt gerade bei Neuangekommenen, aber auch bei manchen, die schon lange da sind, und zwar oft in mehrerlei Hinsicht, und zwar fehlende Deutschkenntnisse verursachen Missverständnisse und Reibungen. Dann selbst wenn die deutsche Sprache beherrscht wird, reicht dies oft nur für Alltagskommunikation. Und Bildungssprache sprechen und verstehen sie nicht oder nur unzureichend. Und schriftliche Kommunikation sind viele Menschen aus ihren Herkunftsländern kaum gewohnt.
Da muss ich jetzt gleich nachfragen. Was heißt das? Schriftliche Kommunikation sind viele kaum gewohnt.
In arabischen und afrikanischen Ländern und auch in der Türkei hat die Schriftsprache als Kommunikationsmittel zum Austausch von Informationen eine viel geringere Bedeutung als in Mitteleuropa. Offizielle Briefe treffen sehr selten ein, vielleicht dann, wenn man in eine Radarkontrolle geraten ist oder vor Gericht geladen wird. Bei allem anderen spielt die Schriftsprache kaum oder tatsächlich gar keine Rolle. Man sagt sich die Dinge mündlich.
Ach du liebe Zeit, und wir arbeiten an den Schulen so oft mit dem Mittel der schriftlichen Kommunikation. Wenn ich bedenke, wie viele Elternbriefe ich schon geschrieben habe.
Ja, eben. Auch in der Kommunikation mit der Schule gibt es in den Heimatländern so gut wie keinen Briefwechsel. Die Eltern kennen das nicht, dass sie regelmäßig Elternbriefe bekommen. Wenn ein Elternabend stattfindet, wird dies den Kindern mündlich mitgeteilt und diese wiederum müssen ihre Eltern informieren. Und erscheinen die Eltern denn noch nicht, wird das Kind zur Rede gestellt oder sogar mal an den Ohren gezogen. Hier in Deutschland haben diese Eltern große Schwierigkeiten, mit der Fülle an Briefen umzugehen, die sie von der Schule bekommen, und fragen sich, was soll das sein? Was soll ich damit machen? Sie fühlen sich überfordert und ratlos. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Eltern wenig von dem verstehen, was da geschrieben steht, weil es in einem Deutsch verfasst ist, das kaum etwas mit der Alltagssprache zu tun hat.
Mir dämmert etwas. Wie oft habe ich mitbekommen, dass der Brief, der mir so wichtig war, einfach nicht unterschrieben zurückgegeben wurde oder gar unauffindbar blieb?
Ja, oft landen wichtige Briefe zerknittert in Hosen und Jackentaschen und werden dann auch nicht mehr gefunden, wenn es nötig wäre. Oder sie schlummern ungelesen und nicht unterschrieben in den Schultaschen der Kinder. Öfter mal ignorieren sie auch diese Briefe. Stress wird verdrängt sozusagen.
Puh, wie kommt so etwas bei den Lehrkräften an?
Auf jeden Fall hat man nicht das Gefühl, dass die Anliegen der Schule ernst genommen werden. Auch nicht, dass den Eltern der schulische Erfolg ihrer Kinder wichtig ist. Ein bisschen wirkt es auch wie Respektlosigkeit, ehrlich gesagt. Wir Lehrkräfte geben uns so viel Mühe mit unseren Briefen und dann werden die so gering geschätzt.
Ja, und wie geht es dann weiter?
Ja, wir kämpfen um Unterschriften und die Eltern fühlen sich vermutlich unter Stress. Wenn ich das so höre, lässt sich dieser Konflikt nur mit Geduld und Improvisation lösen. Wenn uns Lehrkräften bewusst ist, wie wenig viele Schülereltern schriftliche Kommunikation gewohnt sind, müssen wir A, keine Energie mehr mit Empörung über nicht abgelieferte Unterschriften verschwenden und können B, überlegen, ob wir manchmal, gerade bei Eltern, die noch gar nicht so lange in Deutschland leben, nicht lieber mündlich, also telefonisch kommunizieren, um ihnen die Wichtigkeit der Angelegenheit nahezubringen. Im Grunde sollten wir versuchen, sie freundlich und ohne Empörung an unsere Art des Schriftverkehrs zu gewöhnen, finde ich.
Wir bedanken uns auch dieses Mal sehr herzlich dafür, dass Sie uns zugehört haben bei unserem Podcast Ach so, für mehr interkulturelles Verständnis, Impulse für das Schulleben. Aber, wie in jeder Folge, möchten Heidi und Elem etwas klarstellen, das ihnen sehr, sehr wichtig ist.
Ja, wir betonen wieder einmal, dass wir mit unserer Serie nicht den Eindruck erwecken wollen, als seien alle Zugewanderten gleich. Sie sind unterschiedlicher Abstammung, stehen unterschiedlich zum Thema Religion, sind vermutlich auch nicht alle gleich integrationswillig und so weiter und so fort.
Verallgemeinerungen sind fehl am Platz. Denn die Gruppe der zugewanderten Menschen ist so heterogen, dass Lehrkräfte ohne Vorurteile auf jede einzelne Familie offen und unvoreingenommen zugehen müssen. Es gibt jede Menge Familien mit Migrationshintergrund, die sehr gebildet sind, die vorbildliche Beziehungen zu ihren Kindern führen, die wunderbar integriert und eine Bereicherung für diese Gesellschaft sind. Da es uns aber wichtig ist, dort zu helfen, wo es immer wieder zu Problemen kommt, widmen wir uns in diesem Podcast speziell den Migrantenfamilien, die wenig oder keine formale Bildung haben, die also oft bildungsfern oder sozial schwach genannt werden. Wir wollen erklären, wie die kulturellen Hintergründe in Kombination mit wenig formaler Bildung zu großen Herausforderungen werden können.
Ja, und dabei kann es zu gewaltigen Missverständnissen kommen. Das ist uns sehr, sehr wohl bewusst. Zum Beispiel auch zu dem Missverständnis, dass wir mit dem Finger auf Menschen zeigen. Selbstverständlich liegt uns nichts ferner als dies. Aber wir sind der Meinung, es ist weder zielführend, die Schuld an den Passungsproblemen einzig und allein im deutschen Schulsystem zu suchen, noch sie einzig und alleine den Familien anzulasten. Es geht überhaupt nicht um Schuld, sondern darum, dass hier etwas zusammentrifft, was an vielen Stellen nicht gut funktioniert. Und nur wenn man genau hinschaut, kann es besser werden.